Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Susanne Führer.
Ich wünsche einen guten Tag und ich möchte Sie einladen, sich mit mir auf eine geistige Reise in ein neues Rechtsverständnis zu begeben. Wir kennen es ja so, wir Menschen haben Rechte, sind also Rechtssubjekte oder Rechtsträger. Wenn unsere Rechte verletzt werden, dann können wir dagegen klagen. Wir kennen auch juristische Personen, wie zum Beispiel eine GmbH oder eine Aktiengesellschaft. Die kann ebenfalls klagen oder auch verklagt werden. Was aber macht ein Fluss, dem buchstäblich das Wasser abgegraben wird? Eben, nichts macht er. Denn ein Fluss hat keine Rechte, kann nicht klagen und auch nicht klagen lassen in seinem Namen. Es gibt inzwischen eine weltweite Bewegung, die das ändern möchte, und sie wird angesichts von Klimaerhitzung und Artensterben immer größer. Der Soziologe Frank Adloff hat sich ausführlich mit der Frage beschäftigt, welche Rechte der Natur zustehen könnten oder sollten. Er lehrt als Professor Soziologie an der Universität Hamburg. Guten Tag, Herr Adloff.
Guten Tag, Frau Führer.
Ein Fluss soll eigene Rechte bekommen, eine eigene Rechtsperson werden. Das klingt sicher nicht nur für meine Ohren erst einmal sehr fremd und merkwürdig. Ging das Ihnen zunächst auch so?
Absolut, das ging mir zunächst genauso. Aber bei näherem Hinsehen fand ich die Idee äußerst faszinierend und geradezu wegweisend. Wenn man da einen Blick in die Literatur, in die Debatte wirft, dann sieht man, dass hier tatsächlich eine Idee um die ganze Welt zirkuliert und mehr Juristinnen und Juristen, aber auch andere Aktivisten, Intellektuelle und so weiter, diese Idee aufgreifen und tatsächlich eine Alternative zum bisherigen Rechtssystem, was die Natur als bloßes Objekt darstellt, kreieren wollen. Und ich glaube, dass da sehr viel Potenzial drin liegt.
Es gibt ja Beispiele in der Welt, wo das bereits geschehen ist, wo also Flüssen oder anderen Landschaften eigene Rechte zugestanden worden sind. Kolumbien, Ecuador oder eben auch Neuseeland. Da wurde einem Fluss, das ist glaube ich 4 Jahre her, da wurde einem Fluss der Status einer eigenständigen Rechtsperson zuerkannt. Und Sie, Herr Adloff, schildern diesen Fall in einem Aufsatz. Warum hat dieser Fluss in Neuseeland eigene Rechte bekommen?
Ja, tatsächlich sind diese Eigenrechte der Natur, Eigenrechte des Flusses 2017 anerkannt worden und es geht zurück auf einen langjährigen Konflikt der indigenen Bevölkerungsgruppe der Maori mit der britischen Krone um dieses Gebiet, um diesen Fluss. Und da spielen sehr viele verschiedene Dinge mit hinein. Es geht um die indigenen Lebensweisen, es geht um die Kosmologie indigenen Denkens. Und die Frage, wer eigentlich dann über dieses Gebiet, über den Fluss verfügen können soll. Normalerweise ist es eine Frage des Eigentums. Wer hat Zugriffsrechte? Und die Maori haben dann durchgesetzt mit diesem neuen Rechtsinstitut, dass eigentlich der Fluss sich selbst gehört. Also es ist nicht so, dass die Maori nun die Eigentümer sind oder der Staat oder der Fluss eigentumslos wäre, sondern der Fluss gehört sich selbst. Und das klingt tatsächlich ja erstmal befremdlich, aber bei näherem Hinschauen ist das gar nicht so ungewöhnlich, weil wir das auch in anderen Rechtsordnungen kennen. Wenn wir beispielsweise uns so etwas anschauen wie eine Stiftung ist ein Rechtsinstitut ohne Mitglieder. Das ist eigentlich eine Vermögensmasse mit einem Zweck, die sich selbst gehört. Und so ähnlich muss man sich das nun vorstellen, dass der Fluss sich selbst gehört und er kann jetzt klagen, er hat Rechte und die werden über Stellvertretung vor Gericht geltend gemacht. Also es gibt jetzt eine Behörde, die eingerichtet wurde, wo zur Hälfte Maori-Vertreter beispielsweise auch in dieser Behörde sitzen. Und in dieser Behörde wird debattiert, wird darüber verhandelt, was eigentlich mit dem Fluss zu machen ist, welche Ressourcen man ihm entnehmen kann und wo die Grenzen sind. Also hier wird über das Prinzip der Stellvertretung tatsächlich diese Rechtsperson ja, zur Geltung gebracht in der Öffentlichkeit, in der Politik auch.
Man kann ja 2 Sachen aus diesem kleinen Beispiel lernen. Zum einen, dass der Fluss einen eigenen Wert hat, also einen Wert in sich, in dieser Sichtweise, für sich einen Wert hat, egal ob er jetzt uns Menschen nutzt oder nicht. Und auch, dass die Vorstellung, dass es so etwas wie ein Eigentum an Land gibt, dass das gar keine universelle Vorstellung ist, wie man ja vielleicht denken könnte. Andere Beispiele sind, wie gesagt, Kolumbien. Da hat ein Gericht ebenfalls einem Fluss eigene Rechte zuerkannt oder auch Ecuador. Da stehen die Rechte der Natur sogar in der Verfassung. Aber in allen diesen Fällen, Herr Adloff, sind ja die Urteile und Gesetze zustande gekommen, weil es indigene Gruppen gibt, deren Naturverständnis sich von unserem radikal unterscheidet. Also wir haben zum Beispiel ja eine große und immer größer werdende Umweltschutzbewegung, aber bisher zumindest noch keine große Bewegung, die sagt, der Fluss und ich, wir sind eins.
Ja, aber da würde ich sagen, das liegt daran, dass diese Denkmöglichkeit tatsächlich anders über das Recht der Natur nachzudenken noch nicht so weit zirkuliert ist. Und ich glaube, dass diese Idee auch aufgegriffen werden wird in den kommenden Jahren. Beispielsweise, wenn wir nach Deutschland blicken, gibt es in Bayern gerade eine Initiative für ein Volksbegehren, was versucht, Rechte der Natur in die bayerische Verfassung hineinzubringen. Also geht es ganz konkret um den Schutz der Isar. Also hier sehen wir auch, wie diese Idee aufgegriffen wird und im Grunde andocken kann auch an das Natur-, an das Moralverständnis, an das ethische Verständnis von Bevölkerungsgruppen. Es ist jetzt nicht so, dass alle gleich sagen, okay, diese Initiative unterschreibe ich und das klar ist, dass dieses Volksbegehren Erfolg haben wird. Aber es ist ein Beginn einer Debatte und ich glaube, hier kann man schon auch anknüpfen an dieses Verständnis, dass Natur einen eigenen Wert hat. Also dass es nicht nur darum geht, dass Individuen, also nicht menschliche Individuen, beispielsweise Säugetiere oder höhere, also Primaten beispielsweise, dass nicht nur die einen eigenen Wert haben und rechtlich nochmal ganz anders geschützt gehören, indem sie beispielsweise als Rechtssubjekte anerkannt werden, sondern auch in unserer Kultur. Denken Sie nur an die Strömung der Romantik, die ja nicht nur im 19. Jahrhundert begann und dort ihren Abschluss fand, sondern die uns eigentlich immer begleitet. Diese romantischen Vorstellungen, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, begleiten uns und gehen eigentlich davon aus, dass in der Natur irgendwie so etwas liegt wie auch eine Personifikation, dass man eigentlich Natur anders betrachten kann, dass man sie ästhetisch, spirituell betrachten kann, dass die Natur als ein Du und nicht irgendwie als ein Es, über das man nur spricht, über das man nur verfügen kann, dass man sozusagen in der zweiten Person Singular sich an die Natur adressieren kann. Also das gibt es auch. Wenn wir das jetzt aber auf die Rechtsform bringen, dann verändert sich das Ganze nochmal. Ich glaube, hier müssen wir nochmal klarer unterscheiden zwischen so ethischen Alltagsvorstellungen und dem Sprung auf die Rechtsebene.
Ich bin mir auch nicht so sicher, wie stark diese Ideen aus der Romantik heute wirklich noch leben, Herr Adloff. Also es gibt ja immer eine Wechselwirkung zwischen der Gesellschaft und dem Recht. Es ist manchmal ein bisschen schwer auszumachen, was vorgeht, aber ich glaube, es ist klar, dass Gesetze, die von der Bevölkerung nicht als legitim aufgefasst werden, auch ihre Wirkung verfehlen. Das Grundgesetz, das heute in vielem anders gelesen wird als vor 50 Jahren, mein Lieblingsbeispiel ist immer der Artikel Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der hatte in der Adenauerschen Bundesrepublik eine ganz andere Bedeutung als heute. Also wir würden heute sagen, da gab es gar keine Gleichberechtigung. Und es gibt ja Gesetze in Deutschland, Artikel 20a Grundgesetz, die durchaus auch einen Wert der Natur anerkennen. Ich zitiere mal, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlage und die Tiere.
Ja,
würde es nicht reichen?
Jetzt müssten Sie eigentlich diesen Artikel noch weiter vorlesen.
Im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und Rechtsprechung.
Ja, der Jurist Jens Kersten spricht davon, dass dieser zweite Halbsatz eine Angstklausel ist im juristischen Sinne. Hier werden nochmal irgendwie so bestimmte Einschränkungen eingefügt, die eigentlich eine verfassungsrechtliche Selbstverständlichkeit sind. Also, dass alles im Rahmen der Verfassung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht erfolgen muss. Da deutet sich schon an, dass man hier eigentlich einen Riegel vorschieben wollte. Dieser Artikel 20a, der soll möglichst nicht zu weit ausgedeutet werden, weil im Grunde geht es hier darum, Umweltgüter sind Schutzobjekte. Die kann man nur indirekt anerkennen, nur indirekt erfassen. Und man kann ja auch immer nur klagen, wenn denn Menschen zu Schaden kommen. vielleicht, wenn die Allgemeinheit zu Schaden kommt, also es müssen nicht immer einzelne Gruppen oder Individuen sein, es kann auch die Allgemeinheit sein, aber es müssen Menschen sein, die zu Schaden kommen. Das muss nachgewiesen werden. Dann kann man sozusagen im Namen der Natur agieren.
Naja, ich weiß gar nicht, ob das so ist, wenn wir nochmal in diesen Artikel 20a gucken. Da steht ja, die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere sind zu schützen. Noch nicht mal seit 20 Jahren stehen die auch im Grundgesetz. Da wird das Nähere durch ein Tierschutzgesetz geregelt, das eigentlich auch ganz prima ist, wenn man es dann mal durchsetzen würde. Wer ein Tier hält, heißt es dort, betreut oder zu betreuen hat, muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und verhaltensgerecht unterbringen. Und jetzt gehen wir mal in eine Schweinemastanlage und überprüfen das.
Ja.
Also man könnte doch sagen, Entschuldigung, mal kurz zu Ende, man könnte doch sagen, Herr Adloff, setzt doch erstmal diese Gesetze wirklich durch, so wie wir sie heute verstehen. Also ich mache diese Analogie eben zu der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und das würde ja vielleicht diesem Ziel Klimaschutz und Artenschutz voll auf genügen.
Ja, ich glaube, der Vergleich hinkt an dieser Stelle etwas, weil tatsächlich Männer und Frauen ja das gleiche Grundrecht immer schon hatten. Das wurde nur nicht umgesetzt, aber beide standen juristisch auf der gleichen Ebene. Das wäre jetzt anders, wenn die Natur auf der gleichen Ebene stände wie menschliche Personen oder juristische Personen. Tut sie aber nicht. Im Moment ist es so, dass das Grundrecht auf Eigentum immer den Naturschutz toppt, kann man sagen. Also im Zweifelsfall gilt ein Grundrecht, wird stärker gewichtet als so ein objektivrechtlicher Schutz eines Objektes wie der Natur oder der Umwelt. Und das ist das Problem, dass hier keine Gleichheit besteht.
Ja, aber auch hier mag sich ja doch auch die Rechtsprechung ändern. Denn schließlich verpflichtet das Eigentum ja auch.
Aber immer nur sozusagen aus Perspektive des Eigentums. Ich würde sagen, die ganze Situation würde sich ändern, wenn die Natur ebenfalls Eigentumsrechte bekäme. So kann man das vielleicht ausdeuten, dass hier zwei Eigentumsrechte gegeneinander stehen. Das Recht der Natur an sich selbst zu gehören, wie beispielsweise der Fluss oder ein anderes Ökosystem. Und dann sind diese beiden Rechte zunächst mal auf gleicher Ebene angesiedelt und nicht eins in einer hierarchisch höheren Position. Und so kann man dann in eine Aushandlung treten, in einen Prozess. Was ist da eigentlich legitim? Aber es würde sozusagen eigentlich erstmal, Juristen nennen, dass juristische Waffengleichheit hergestellt werden können.
Naja, die Beispiele, die man kennt, ich muss sofort vorausschicken, ich kenne mich nicht wirklich aus in Ecuador und Kolumbien, aber alles, was ich darüber gelesen habe, stimmt mich nicht so optimistisch, dass alleine die Änderung der Gesetzeslage automatisch dazu führt, dass die Umwelt besser geschützt wird.
Das ist richtig. Das bleibt natürlich hier dieses Problem, dass bestimmte Vollzugsdefizite existieren, dass die Interessen vor Gericht gewahrt werden müssen, dass dieser Zugang zu Gericht vollzogen werden muss. Letztlich werden wir nicht automatisch aushebeln, bestimmte Machtungleichgewichte in der Gesellschaft, wer für wen mit welcher Stimme und mit welchen Ressourcen sprechen kann. Aber zumindest würde auf einer rein rechtlichen Ebene diese Art von Symmetrie hergestellt werden können. Und ich glaube, dass angesichts dieser Vollzugsdefizite im Umwelt- und Naturschutzrecht bisher, auch bei den Tierrechten, dass hier tatsächlich ganz neue Wege entstünden, wie eigentlich die Natur zu ihrem Recht finden könnte.
Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich mit dem Soziologen Frank Adloff über die Frage, ob der Natur eigene Rechte zustehen und was dann daraus folgen würde. Die Natur als eigene Trägerin von Rechten. Das wäre, glaube ich, doch ein kompletter Paradigmenwechsel für das deutsche Recht und eben ja auch für das Rechtsempfinden oder das Rechtsverständnis. Also es gibt ja Leute, die sagen, es geht um ein Weltbild, das haben wir jetzt, das anthropozentrische, also vom Menschen her gedacht. Auf der anderen Seite steht das ökozentrische Weltbild oder das biozentrische. Wir sind alle eine Einheit, ein lebender Organismus. Aber kann denn der Mensch überhaupt die Welt um sich herum nicht aus einer menschlichen Warte betrachten?
Na, so gesehen natürlich nicht. Da würde man sagen, das ist erkenntnistheoretisch ja so, dass wir immer nur als Menschen darüber sprechen, was auch andere nichtmenschliche Wesen vielleicht empfinden mögen. Da habe ich das Problem, dass ich nicht aus meiner Haut kann und im Grunde wissenschaftlich und auf anderen Wegen, Erkenntnisweisen vielleicht erforschen muss, was ist das Interesse, was ist für andere Lebewesen richtig und gut. Aus dieser Haut kann ich nicht herausschlüpfen, aber ethisch und moralisch kann man das schon. Und da macht es einen großen Unterschied, ob ich Tiere, Pflanzen, Ökosysteme schütze, weil ich glaube, dass wir das menschliche Zusammenleben zunächst mal schützen müssen vor den Folgen der Umweltverschmutzung, vor den Folgen des Biodiversitätsverlustes. Und das ist ja etwas, was uns ganz vertraut ist. Aber das ist auch ein Verständnis, was, denke ich, unseren moralischen Intuitionen nicht zu 100% entspricht. In der Debatte nennt man das beispielsweise, ja, es geht darum, dass Ökosystemdienstleistungen bereitgestellt werden müssen von den Ökosystemen. Also ein Wald tut lauter gute Dinge für uns, es wird Holz produziert, die Luft wird reingehalten, es wird Sauerstoff produziert, es ist ein Wasserspeicher und so weiter. Alles gut für Menschen. Aber das ist das, was dieses Konzept der Rechte der Natur anders fassen möchte. Dass es also auch darum geht zu sagen, das reicht nicht alleine. Es geht nicht nur um uns. Es geht darum, dass wir das Leben auf dieser Welt auch schützen wollen aus intrinsischen Motiven. Also weil auch dieses Leben auf der Welt weitergehen soll, auch unter Umständen unabhängig von der Frage, ob uns das etwas nützt. Das ist der Bruch mit dieser Anthropozentrik oder mit diesem, man könnte auch sagen, utilitaristischem Verständnis von Natur, also Utilitas Nutzen, also nutzenorientiert. Es geht uns eigentlich immer nur in diesem Denken darum, dass es uns selber gut geht. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, nein, die Natur soll auch aus Gründen ihres eigenen Wertes heraus geschützt werden.
Aber wo Sie das Beispiel mit dem Wald nennen, Herr Adloff, in unserem Verständnis ist es so, wer Rechte hat, hat auch Pflichten. Wenn die Elbe jetzt eine eigene Rechtsperson wäre und eigene Rechte hätte, weil sie ja in Hamburg sind. Welche Pflichten hätte die Elbe?
Ich glaube, auch hier wird darüber tatsächlich nachgedacht, welche Pflichten denn bestehen. Also das hört sich auch wieder kurios an, aber man kann sich auch vorstellen, dass ein Fluss, ein Ökosystem bestimmte Pflichten hat, der Sauberhaltung des Wassers, der Regeneration irgendwie von verschiedenen Kreisläufen im ökologischen Sinne oder dass Fischbestände wieder sich erholen können. Das kann man tatsächlich auch juristisch fassen, nur ist das eigentlich auch etwas irreführend, weil wir auch sonst alle möglichen Rechtsträger haben, die auch nicht mit starken Pflichten ausgestattet sind. Also welche Pflichten haben denn beispielsweise Kinder? Welche Pflichten hat ein stark behinderter Mensch, ein hochgradig dementer Mensch und so weiter? Auch hier schreiben wir Personengruppen Rechte zu, ohne dass das korreliert mit starken Pflichten.
Hätten denn dann alle gleich viele Rechte? Also hat dann die Elbe genauso viele Rechte wie Sie?
Nein, natürlich nicht. Also wenn wir bei unserer Rechtsauffassung oder unserem Grundgesetz bleiben, ist ja klar, dass ein Zusatz im Grundgesetz, also man kann sich ja so einen Zusatz vorstellen, wie die Rechte der Natur sind zu achten und zu schützen, so ein Satz beispielsweise. Wenn man den einbringen würde in das Grundgesetz, bleibt es ja dabei, dass Artikel 1 bestehen bleibt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Und hier steht wirklich an oberster Stelle die Würde des Menschen. Also es bleibt dabei, dass diese Menschzentriertheit des Grundgesetzes überhaupt nicht aufgehoben wird und dass hier auch die Menschenwürde immer noch auch andere Grundrechte der Natur toppen würde. Von daher wäre das nicht so, dass hier völlige Gleichheit und eine Konkurrenz zu den Menschenrechten entstehen würde.
Wer vertritt denn dann die Elbe? Wer spricht in ihrem Namen? Dann könnte ja, wenn ich die Ideen richtig verstanden habe, jeder und jede vor Gericht ziehen und sagen, dieser Hafenausbau, der verletzt die Rechte der Elbe.
Da kann man sich Verschiedenes vorstellen. Das ist eine Möglichkeit natürlich, dass man vor Gericht zieht und dass das jeder und jede tun könnte. Das andere ist, wenn so ein Fluss wie beispielsweise dieser Whanganui-Fluss in Neuseeland verwaltet werden muss, das Ökosystem muss irgendwie verwaltet werden, dann kann man tatsächlich auch eine eigene Institution gründen, wie diese Verwaltung, die in Neuseeland gegründet wurde, wo dann entsprechend verschiedene Stakeholder, könnte man sagen, zusammenkommen, die also über ihre Interessen, die Interessen des Flusses verschiedener Arten beispielsweise dort debattieren. Und das müsste man, glaube ich, im Einzelfall schauen. Ist es sozusagen ausreichend, wenn irgendwie die Rechtslage des Flusses vor Gericht vertreten werden kann von jedermann oder braucht es auch noch spezielle Verwaltungseinrichtungen, wo beispielsweise dann Naturschutzverbände, zivilgesellschaftliche Organisationen sich zum Fürsprecher, zum Stellvertreter, zur Stellvertreterin des Flusses machen könnten.
Manche Menschen, die diese Initiative oder diese Bewegung unterstützen, sprechen auch von einem Recht der Natur auf Natürlichkeit. Das finde ich einen schwierigen Begriff, wenn ich an ein Land wie Deutschland denke. Wo gibt es denn hier noch Natürlichkeit? Nahezu jedwede sogenannte Naturlandschaft ist ja eigentlich eine Kulturlandschaft, Beispiel Elbe. Welcher Zustand wäre dann der schützenswerte, der von heute, der von gestern oder vielleicht der von morgen? Es laufen ja auch viele Renaturierungsbemühungen.
Das wird, glaube ich, dann auch ganz stark im Vordergrund der zu führenden Debatte stehen. Also um welchen Fluss handelt es sich? So genau wie Sie sagen, das wird die Debatte sein. Und es ist nicht ausgemacht, ob es der morgige Fluss ist oder der von vorgestern. Klar ist, man kann sich den Fluss nicht vorstellen dann als unberührte Wildnis. Die finden wir so gut wie gar nicht mehr auf diesem Planeten. Also dieses Konzept unberührte Wildnis versus Kultur und Gesellschaft, das ist, stimme ich Ihnen zu, völlig falsch. Und hier geht es eigentlich darum, dass dieses Zusammenleben zwischen nichtmenschlichen Entitäten, so möchte ich es nennen, ob es nun Tieren, Pflanzen oder Ökosystemen und menschlichen Gesellschaften, das soll sozusagen neu justiert und neu geregelt werden. Und die Grundidee ist eigentlich nur, dass die natürlichen Dinge, die das Leben als zu achtende Partner und Partnerinnen auftauchen. Also das ist eigentlich die Grundidee. Und dass hier jemand auf eine andere Stufe gestellt wird und nicht mehr als etwas erscheint, was im westlichen Denken seit 500 Jahren tief verankert ist, nämlich als Objekt, über das man verfügen kann. Wir, die Subjekte, auf der anderen Seite Natur als verfügbare, freie Masse an Objekten.
Zu achtende Partnerin oder Partner, sagen Sie, Herr Adloff, das lässt ja weiten Interpretationsspielraum zum Beispiel. Dürfen dann überhaupt noch Tiere getötet werden, um sie zu verzehren?
Das hängt von verschiedenen Entwicklungen ab, in der Gesellschaft und vom Recht. Also hier müssen wir, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen kommen, dass es einen Unterschied macht, ob wir, sagen wir mal, also Netzwerke schützen wollen. Ökosysteme sind ja eigentlich nichts weiter als Netzwerke des Lebens. Wollen wir die schützen? Und dann kann beispielsweise dort auch, wenn jetzt der Verbiss durch irgendwie Wildschweine zu groß ist, kann weiterhin das Wildschwein gejagt werden, um das Ökosystem als Ganzes zu schützen. Und auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch die Tierrechtsbewegung, die beim Individuum ansetzt und die sagt, wir haben eigentlich auf der Ebene der Empfindungsfähigkeit keinen großen Unterschied zwischen Menschen und Rindern und Schweinen. Natürlich kognitiv, was sozusagen die Intelligenz betrifft, das Selbstbewusstsein, die Reflexionsfähigkeit. Aber wenn wir nur schauen, sind das schmerzfühlende, empfindungsfähige, erlebensfähige Tiere, gibt es diesen Unterschied nicht. Und daraus wird geschlussfolgert, auch diese Tiere bräuchten ein individuelles Recht. Und nicht umsonst würde dann beispielsweise im Rahmen des Veganismus gesagt werden, deshalb dürfen wir solche Tiere auch nicht töten. Das ist aber dann eine andere Debatte als dieser Schutz von Ökosystemen.
Nehmen wir ein anderes Beispiel. Wir gehen mal ein bisschen in den Süden der Republik, sagen wir mal in den Rheingau, Weinanbaugebiet. Solche Weinkulturen, das wissen wir, das ist eine absolute Kulturlandschaft. Wie schützenswert wäre das? Okay, die Natur hat eigene Rechte, der Mensch möchte aber seinen Wein trinken. Ich weiß nicht, wie weit dann so eine Aushandlung gehen würde zwischen den Rechten der Natur und denen der Menschen.
Ja, das kann ich natürlich auch nicht vorhersagen, also welche Debatten wir dann noch führen würden. Aber Rheingau nennen Sie als Beispiel, gehen wir mal zum Kaiserstuhl. Da gibt es seit vielen, vielen Jahrhunderten Weinbau. Und wenn dann dort nicht allzu starker Pestizideinsatz stattfindet und zwischen dem Wein auch noch andere Pflanzen gedeihen können, dann sehen wir dort, es hat eine Verbreitung von Insekten, die völlig einmalig in Europa sind. Und da würde man sagen, okay, das wäre doch vielleicht ein Modell, wo tatsächlich Weinbau wunderbar funktioniert, in Hand mit Bemühungen um Biodiversität und in anderen Weinbaugebieten so gut wie nicht. Also sofern dort irgendwie eine biologische Landwirtschaft noch nicht stattfindet, nicht im großen Stile, dann gilt es natürlich irgendwie diese Art von Monokultur umzubauen zum Schutz der Biodiversität. Und hier geht es tatsächlich ja eigentlich um dieses Hand-in-Hand-Arbeiten. Es geht eigentlich auch in dieser Debatte um die Rechte der Natur ganz massiv um Fragen der Landwirtschaft. Hm. Also wie eigentlich das absolut legitime Interesse der Menschen an dem Anbau von Nahrungsmitteln oder meinetwegen auch der Viehzucht, wie das Hand in Hand gehen kann mit dem Schutz der Biodiversität. Und das wissen wir ja, dass das funktioniert. Wenn wir zurückgehen, die Zeit der 60er, 70er Jahre der Flurbereinigung, das ist genau die Zeit, wo dieser Bruch stattgefunden hat, wo die Landschaft sich nochmal verändert hat und entsprechend Biodiversität massiv im Schwinden begriffen ist.
Aber wir wissen auch, Herr Adloff, dass die heutigen Konsumgewohnheiten es auf keinen Fall erlauben, dass das Hand in Hand, also wenn wir jetzt gerade vor allen Dingen mal an die Nutztiere denken, so weitergeht. Bei diesem Abwägen zwischen Rechten der Natur und Rechten der Menschen, meinetwegen, Sie sagen, Land muss ja nicht nur Landwirtschaft sein, sondern ich will hier ein Neubaugebiet errichten, haben wir dann nicht wieder genau das, was ja eigentlich vermieden werden sollte, nämlich diese Dichotomie, wieder diese Zweiteilung zwischen hier sind die Menschen und da ist die Natur.
Diese Befürchtung wird tatsächlich formuliert, dass im Grunde etwas als Gegenteil plötzlich entsteht. Wir wollen irgendwie ein Miteinander von Mensch und Natur und schaffen durch diese Rechtsfigur der Natur als Rechteträgerin irgendwie das Gegenteil. Das kann tatsächlich passieren, wenn denn tatsächlich die Konflikte zu stark werden und antagonistisch werden. Es müsste darum gehen, dass deutlich wird, dass, und hier würde ich eigentlich dieser Denkfigur folgen wollen, dass wir auch Nutzen natürlich aus der Natur ziehen wollen. Also es muss sozusagen klar werden, dass wenn eine Harmonie oder eine stärkere Harmonie zwischen diesen beiden Welten existieren könnte, dass eigentlich wir Menschen am Ende selber etwas davon haben. Dass wir eigentlich aus dieser Sackgasse, in die wir uns hineinmanövriert haben, wie wir mit der Natur umgehen, und da brauchen wir ja nur diese Stichworte Klimawandel und Artensterben zu nennen, dass wir eigentlich selber da hinaus wollen und dass eigentlich eine gemeinsame neue Welt kreiert werden müsste. Das ist ja eigentlich das große langfristige Ziel, aus dieser Welt der Ausbeutung der Natur auszusteigen und auch um unser Selbstwillen, also um der Natur willen und um unser Selbstwillen zu einem ganz anderen Verhältnis zu den natürlichen Entitäten zu finden. Und dann kann es sein, dass am Ende wir einfach feststellen, wir sind Mitglieder derselben Rechtsgemeinschaft. Ja. Natürliche Entitäten und menschliche Personen und dass das etwas ist, was auch vor dem Rechtssystem, also was das Rechtssystem aushält, wo es jetzt nicht zu so starken Konflikten kommen muss.
Zum Schluss, Herr Adloff, Sie haben vorhin schon die Initiative in Bayern erwähnt, die für ein Volksbegehren eintritt, Rechte der Natur. Das Ziel, die Rechte der Natur sollen zunächst in die bayerische Landesverfassung. Und das große Ziel ist natürlich, das dann später auch im Grundgesetz zu verankern. Der Initiator, Hans-Leo Bader, hat jetzt gesagt, also das wird schon mehrere Jahre dauern, bis man die Unterschriften für das Volksbegehren zusammen hat in Bayern. Und er will es auch gar nicht beschleunigen, weil so eine Systemänderung gelebt werden müsse. Also weil ja, wie gesagt, unser Weltbild sich doch ziemlich ändern müsste. Wenn Sie jetzt mal weiter ganz optimistisch bleiben, wie bisher in diesem Gespräch, Herr Adloff, mit wie vielen Jahren rechnen Sie denn?
Ich glaube, ich rechne mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Also tatsächlich diese größere Systemfrage, inwieweit das ins Grundgesetz kommen kann, da bin ich auch skeptisch, dass das in 5 Jahren gelingt. Das wird länger dauern, ganz klarer Fall. Aber ich glaube, darunter liegend wird es, glaube ich, interessante Gerichtsurteile geben. Da wird es einfach mal Versuche geben zu klagen. Und auf dieser Ebene werden wir sicherlich einige Veränderungen erleben. Nicht nur in den anderen Ländern, die wir erwähnt haben. In den USA ganz klar gibt es solche Tendenzen, dass da Gerichte wegweisende Urteile sprechen. Aber ich glaube auch, dass wir das in Deutschland erleben werden.
Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Adloff.
Ich danke Ihnen.
Frank Adloff ist Professor für Soziologie an der Universität Hamburg und er ist Mitherausgeber und auch einer der Autoren des Bandes Welche Rechte braucht die Natur? Gerade erschienen im Campus Verlag.